NDR Info. Forum am Sonntag.
Junge Menschen, kommt ans Bauhaus.
Schreibtischleuchte. Fuß- und Reflektor grau, Schaft nickelmatt.
Sehr geehrter Herr Bredendieck, als ich im Juni in Chicago war, kamen mir Bedenken, dass ich dazu beigetragen habe, Sie als Lehrer an das Bauhaus zu berufen.
This is Hin Bredendieck, recording his own life story. Hometown Aurich. Now that I am 86 years old, it might be interesting to see how I got where I am now.
100 Jahre Bauhaus. Die Geschichte von Hin Bredendieck aus Aurich von Laura Nadine Naue.
Dass man sowas noch finden kann, nachdem die Bauhausforschung ja länger währt, als diese Schule existiert hat, hätten wir das nicht gedacht und freuen uns natürlich. Und ist, glaube ich, auch eine gute Chance zu gucken, diesen Weg nachzuzeichnen.
Gloria Köpnick stellt 3 Kisten auf einen Schreibtisch. Jede ist so groß wie ein Schuhkarton. In ihnen liegt ein Schatz. Der Nachlass von Hin Bredendieck. Dem Landesmuseum für Kunst- und Kulturgeschichte in Oldenburg gelingt mit dem Fund ein Coup. Dass ein Nachlass eines Bauhauskünstlers so lange unbekannt blieb, ist eine große Überraschung. Und der Fund eine Sensation, die genau richtig kommt. Passend zum 100-jährigen Bauhausjubiläum.
Man sieht auch, dass kein Kunsthändler oder sowas dran war, sondern dass es ein unberührter, in sich geschlossener, ja wie eine kleine Zeitkapsel eigentlich ist.
Alle Geschichten über das Bauhaus schienen erforscht und erzählt zu sein. Die Hochschule mit ihren Lehrern Walter Gropius, Paul Klee, Johannes Itten oder Ludwig Mies van der Rohe ist weltbekannt. Das Bauhaus steht für ein modernes Design, für ein Umdenken in der Architektur und Kunst, weg vom Ornament. Die leicht federnden Stahlrohrstühle in Wartezimmern, die dazu passenden Schreibtische oder die schwarzen Schreibtischleuchten – ohne das Bauhaus gäbe es diese Möbel wohl nicht. Treibende Kraft ist Walter Gropius. Er vereint Kunst und Handwerk, was zu der Zeit vollkommen neu ist. Es geht Gropius nicht einfach um einen neuen Stil. Er will eine Kulturreform. In den 14 Jahren Bauhaus, von der Gründung 1919 bis zum endgültigen Aus 1933, lernten bei ihm rund 1250 Studenten. Unter ihnen Hin Bredendieck. Aber er ist mehr als einer von vielen. Er emigrierte in die USA und arbeitete als Dozent an den Bauhaus-Nachfolgeinstituten in Chicago. Er stritt mit den Bauhausgründern und Lehrern Laszlo Moholy-Nagy und Walter Gropius über den Aufbau der Kurse. Und er entwickelte in Atlanta seine eigene Theorie für Industriedesign.
Also man muss ja sagen, man schafft wirklich einen neuen Künstler. Er ist der große, unbekannte, exemplarische Bauhausschüler, der in meinen Augen die Idee und das Weiterwirken des Bauhauses ganz einzigartig verkörpert.
Rainer Stamm, Direktor des Landesmuseums für Kunst- und Kulturgeschichte in Oldenburg, und die wissenschaftliche Mitarbeiterin Gloria Köpnick arbeiten sich durch den Nachlass. Die 31-jährige Köpnick greift in eine Kiste. Sie holt eine blaue Mappe hervor. Vorsichtig blättert sie in alten Fotos. Sie zeigt eine schwarz-weiße Aufnahme. Die Ränder sind rissig. 10 Personen lassen sich darauf erkennen. Rechts außen in der 2. Reihe sitzt Bredendieck. Sein Haar zurückgekämmt, die Nase prägnant groß, das Gesicht schlank. Nur unter dem Bild von Bredendieck steht kein Name.
Das ist das Kollegium in Chicago. Und das Spannende ist, ein Abzug dieses Bildes war in Berlin in einer Ausstellung zu sehen. Und jeder ist benannt, selbst der Hausmeister und nur Bredendieck nicht. Aber das ist eben, wenn man sich lange mit bestimmten Charakteren beschäftigt, immer wieder Fotos anguckt, dann erkennt man das Gesicht oder die Nase und weiß einfach genau, das ist Bredendieck oder das ist der und der.
November 2017. Rainer Stamm und Gloria Köpnick laden für 2 Tage zu einem Symposium nach Oldenburg ein. Es ist ein trüber, nasser November. Die beiden planen zum 100-jährigen Bauhausjubiläum eine Ausstellung. Zwischen Utopie und Anpassung. Das Bauhaus in Oldenburg. Dafür wählen sie 4 Künstler aus, die mit Oldenburg verbunden sind. Einer von ihnen ist Hin Bredendiek.
Als das Symposium stattgefunden hat, hatten wir eine Idee davon, dass vielleicht noch in Atlanta was zu finden sein könnte. Aber auch das war nur so eine Vision irgendwie am Ende eines arbeitsreichen Tages. Aber wirklich eine Idee davon, was man noch alles finden könnte, hatten wir eigentlich nicht. Wir haben viel in der Sekundärliteratur natürlich zu ihm gefunden. Aber das sind kursorische Betrachtungen, die ihn zusammenfassen und nichts, was weiter in die Tiefe ging.
Eingeladen haben die beiden nicht nur Bauhaus-Experten, sondern auch die Verwandtschaft der ausgewählten Künstler. Bredendiek ist 1995 verstorben, aber er hat zwei Töchter und einen Sohn. Rund ein Dutzend seiner Familienangehörigen reist an. Die Gäste kommen aus Deutschland, der Schweiz, Österreich, Frankreich und Amerika.
Und dann war die Enkelin von Hin Bredendiek dabei, die in Irland lebt. Und die hatte auf ihrem Tablet ein paar Bilder dabei, die sie aus dem Nachlass gescannt hat. Und die haben uns natürlich neugierig gemacht, was da noch sein könnte. Das waren nur wenige Aufnahmen und da weiß man ja auch nicht, sind es die Trüffelstücke, ist es nur ein ganz kleiner Teil, ist das die Spitze des Eisberges oder was gibt's da eigentlich?
Die Enkelin, Lia, studiert in Dublin am National College of Art and Design Kommunikationsdesign. Auf ihrem iPad hat sie Bilder von Skizzen und Entwürfen. Sie zeigt Foto um Foto. Skizzen zum Corso-Theater in Zürich, eine drehende Aufhängemaschine für Krawatten und vor allem typografische Entwürfe.
Gar nicht die großen Bauhausbezüge, sondern eher so Fundstücke, die sie als Enkelin eben interessiert haben und als Design interessierte. Die aber irgendwie interessant aussahen und deswegen sind wir dann eben auf die Spurensuche gegangen.
This is Hin Bredendiek, recording his own life story.
Bredendiek selbst schrieb im hohen Alter von 86 Jahren eine 11-seitige Autobiografie. Auf Englisch, denn den Großteil seines Lebens verbringt er in den USA. Hinrich Hermann Focko Bredendiek, genannt Hin Bredendiek, wird am 9. April 1904 in Aurich geboren. Er beschreibt, dass er als fünftes Kind zur Welt kommt, fünf Brüder hat und zwei Schwestern. Noch ein übersetztes Zitat aus seinen Aufzeichnungen.
At home I was always trying to build something.
Zu Hause habe ich immer versucht, etwas zu bauen. Ich hatte praktisch kein Werkzeug. Wenn ein Messer aus der Küche fehlte, suchten sie immer nur nach mir. Und meistens zu Recht.
Der Erste Weltkrieg beginnt, als Bredendiek 10 Jahre alt ist. Sein Vater verbringt über 3 Jahre im Krieg. So kommt es, dass seine Mutter den größeren Einfluss auf den Jungen Hin Bredendiek hat. Er beschreibt sie als Dua, als Macherin. Sie kümmert sich um den Haushalt, näht Kleidung, streicht die Zimmer. Oft versucht Bredendiek ihr zu helfen. Außerdem malt und baut er.
I made model after model.
Ich machte ein Papiermodell nach dem anderen. Das war, bevor ich 14 Jahre alt war. Ich spielte nie mit diesen Modellen. Es machte mir einfach Spaß, sie zu bauen. Ich glaube, das Modellbauen, vor allem von Häusern, hat dazu beigetragen, dass ich diese spezielle Begabung, die räumliche Vorstellung, entwickelt habe.
Bredendiek macht kein Abitur. Stattdessen beginnt er mit 14 eine Ausbildung als Möbelschreiner. Die dauert 4 Jahre. Parallel dazu besucht er eine Abendschule. 1922 findet er seine erste Stelle im ostfriesischen Leer. Das Bauhaus existiert zu dieser Zeit bereits seit 3 Jahren. Januar 2018. Gloria Köpnick und Rainer Stamm fliegen nach Irland. Die Fotos der Enkelin haben ihre Neugier geweckt. Zugleich sind sie unsicher, was sie vor Ort erwartet. Sie wissen nur, Bredendieks Sohn hat nach dessen Tod einen Teil des Nachlasses in Irland verwahrt. Sie ahnen, dass es dort noch mehr geben könnte. Aber
es war mit Neugier und mit Risiko behaftet. Es hätte ja sein können, dass da nur eine Kiste ist und auch der Zustand ist ja nicht klar.
Die beiden fahren in den Südwesten von Irland nach Skibbereen. Ein Ort mit bunten Häusern und rund 2500 Einwohnern, 4 Stunden von Dublin entfernt. Hier wohnt Bredendieks Sohn Karl in einem Cottage. Köpnick und Stamm bleiben 2 Tage und sitzen zwischen den Möbeln und Gegenständen von Hin Bredendiek.
Bredendieck hatte ja immer den Anspruch, Dinge möglichst praktisch zu gestalten, sodass das einfach nützliche, kleine Dinge sind, die man einfach immer noch gebrauchen kann. Zum Beispiel ein kleines Tischchen, das man auf der Couch abstellen kann. Und dann ist es so, wenn man so irgendwie Getränke irgendwie mit auf der Couch hat oder sowas, aber dass man auch auf den Boden stellen kann, dass man verschiedene Möglichkeiten hat, wie man es hinstellen kann. Das ist schön, weil das eben mit zu deren Alltag dazu gehört und nicht Fremdkörper ist.
Auch die Enkelinnen Stacy und Leah sind angereist. Gemeinsam sitzen die Oldenburger mit Bredendiecks Familie am Küchentisch. Stück für Stück erfahren sie, welcher Schatz hier auf sie wartet. Ob sie nach dem Besuch überhaupt ein Blatt in Oldenburg zeigen dürfen, wissen Gloria Köpnick und Rainer Stamm zu dem Zeitpunkt noch nicht.
Ja, das war eigentlich so die Probezeit, um dann den Nachlass hier nach Oldenburg zu holen. Ich glaube, die Familie wollte auch sehen oder vielleicht ein bisschen prüfen, wie weit unser Interesse ernsthaft ist.
Denn Karl Bredendieck erzählt, wie er den Nachlass den Bauhausarchiven in Dessau und Berlin angeboten hat. Aber dort war das Interesse nicht groß und so versickerte der Kontakt wieder. Über Jahre lagerten die amerikanischen Umzugskartons in dem Cottage. Manche enthalten Bredendiecks Handapparat und sind voller Bücher, zum Teil noch aus den 20ern. In anderen liegen Fotos, Collagen, Bauhausmagazine und Zeitschriften, die während der Ausbildungszeit entstanden sind.
Um die Proportionen deutlich zu machen, wir kannten diese 50 Blatt in Berlin und haben dann in der Familie noch mal rund 4000 Blatt Zeichnungen, Manuskripte, Briefwechsel mit den Bauhausdirektoren, mit den Bauhausfreunden gefunden. Also es wurde immer mehr und ja, das ist wie so eine Entdeckungsreise. Am Anfang denkt man, ach, man sieht eine kleine Insel und hinterher haben wir gesehen, dass es eigentlich ein Kontinent war.
Was für die Familie auch sehr, sehr spannend war, denn bei denen spricht kaum jemand mehr Deutsch. Also die Enkelin hatte einen Deutschkurs irgendwann mal in der Schulzeit, aber so wie wir vielleicht auch die Sprachkurse in der Schule dann irgendwie nicht mehr parat haben, hat es geholfen, eben, dass wir die Notizen des Großvaters bzw. des Vaters angucken und auch sagen können, hier hat er sich das gedacht und da steht das und das. Das war ein schöner Austausch.
Der Inhalt der Kisten reiste von Deutschland in die Schweiz, mit dem Schiff nach Amerika, per Flugzeug nach Irland. Doch die Oldenburger haben Glück, denn der Nachlass ist in einem guten Zustand. Die beiden entfernen lediglich ein paar rostende Büroklammern und sie gewinnen das Vertrauen der Familie. Bereits einen Monat später sendet die den Nachlass nach Oldenburg. Bis Hinbredendieck aber ans Bauhaus kommt, vergehen 5 Jahre. In der Möbeltischlerei arbeitet er nur ein Dreivierteljahr. Er besucht die Kunstgewerbeschulen in Stuttgart und Hamburg, verlässt beide aber nach kurzer Zeit wieder. Die Schulen legen noch Wert auf Verzierungen, was er ablehnt. In Berlin scheitert er an einer Aufnahmeprüfung und so kehrt er ins Elternhaus nach Aurich zurück und überlegt dort, wie es weitergehen soll.
Junge Menschen, kommt ans Bauhaus!
Das Leben in Weimar prägen währenddessen Umbrüche. Johannes Itten leitet das Probesemester, aus dem ein Vorkurs entsteht. Die Studierenden sollen darin ihre Kreativität und Persönlichkeit zeigen, ein wichtiges Element der Bauhauspädagogik. Doch die Meister streiten sich. Walter Gropius definiert die Ziele für das Bauhaus neu. Die Industrie wird wichtiger, was Johannes Itten ablehnt. 1923 verlässt Itten das Bauhaus. Seine Nachfolge tritt Laszlo Moholy-Nagy an. Die erste große Bauhausausstellung in Weimar im Sommer 1923 wird im ganzen Reich beachtet und angefeindet. Dem Thüringischen Landtag ist die liberale Bewegung mit ihren freizügigen Vorstellungen vom Zusammenleben der Studierenden ein Dorn im Auge. Da das Bauhaus als landeseigene Schule von Zuschüssen abhängig ist, ist es ständig in der Existenz bedroht.
Junge Menschen, was sucht ihr an den Kunstakademien? Kommt ans Bauhaus.
Hinbredendieck renoviert derweil einige Zimmer im Auricher Elternhaus. In seiner Biografie erinnert er sich an eine zufällige Begegnung in einer Stuttgarter Kunstgalerie, die ihn erst auf das Bauhaus aufmerksam gemacht hat.
This person mentioned the Bauhaus, saying, you come all the way from the north and pass by the Bauhaus in Weimar.
Diese Person erwähnte das Bauhaus. Sie sagte, sie kommen aus Norddeutschland und haben sicher am Bauhaus in Weimar vorbeigeschaut. Ich hatte damals noch nie vom Bauhaus gehört. Erst später fiel es mir auf, das war merkwürdig. In allen Kunstschulen, die ich besucht hatte, war nie vom Bauhaus die Rede. Weder von den Professoren noch von den Studenten. Wurde das Bauhaus nie erwähnt oder habe ich es einfach nicht bemerkt?
Bredendieck bewirbt sich und wird für ein Semester auf Probe angenommen. Im April 1927 kommt er zum Bauhaus. Notgedrungen hatte die Schule zu dem Zeitpunkt bereits Weimar verlassen und war nach Dessau umgezogen.
Having experienced three other art schools before,
nachdem ich drei andere Kunstschulen schon kennengelernt hatte, schien das Bauhaus eine andere Atmosphäre zu haben. Ich fühlte mich gleich zu Hause. Es war der richtige Platz für mich.
Bredendieck absolviert den Vorkurs unter anderem bei Josef Albers und Wassily Kandinsky. Später unterrichtet ihn auch Paul Klee. Nach dem bestandenen Probesemester möchte er in die Holzwerkstatt gehen. Doch Laszlo Mohojnoc motiviert ihn zu etwas Neuem. Er rät Bredendieck zur Metallwerkstatt.
Dann fiel er sehr schnell auf, dass er besonders clever war, besonders eine Intuition für neue Ideen und Lösungen hatte. Und er war nicht nur Studierender, sondern gleichzeitig hat er ein Honorar bekommen, also er war gleichzeitig Angestellter.
Bereits als Student entwickelt und verbessert Bredendieck Lampen für die Leipziger Firma Candem. Erfindungen, die nicht nur Lehrstücke sind, sondern tatsächlich produziert und verkauft werden. 3 Jahre lang studiert Bredendieck am Bauhaus und er wird in der Zeit sogar zum Studentenvertreter gewählt. Als besondere Leistungen listet der Direktor unter anderem Bredendiecks Entwürfe und Bearbeitungen von Leuchten- und Stuhlmodellen auf. Die Arbeiten würden von seiner ausgesprochen spekulativen Begabung und von seinem Sinn für die Problematik aller Gestaltung zeugen. Eine Abschlussfeier gibt es allerdings nicht. Bredendieck zieht zunächst nach Berlin und arbeitet in den Werbestudios von Mohojnoc und Herbert Bayer. Sein Weg führt ihn weiter in die Schweiz.
Da hat er ein Arbeitsangebot gehabt und ist eben ja auch wieder mit einem sehr kreativen Kopf, mit Siegfried Gideon zusammengekommen. Und das sind auch hervorragende Entwürfe, die in der Zeit entstanden sind. Also Lampen, die also Indie-Leuchten, indirektes Lichtlampen.
In dieser Zeit verschärft sich der politische Streit über das Bauhaus. Im Oktober 1932 muss die Schule in Dessau schließen. Als Privatinstitut führt Ludwig Mies van der Rohe das Bauhaus in Berlin noch für wenige Monate weiter. Dann lösen die Lehrkräfte die Schule endgültig auf. Viele Meister emigrieren in den Folgejahren. Bredendieck beendet unterdessen seine Arbeit in der Schweiz und arbeitet für ein Jahr in Oldenburg. Dort heiratet er seine Frau Virginia, die er in Berlin kennengelernt hat. Virginia hat amerikanische Wurzeln. Das hilft den beiden, als auch sie 1937 Deutschland verlassen. Noch einmal ein Zitat aus Bredendiecks schriftlicher Biografie.
We were anxious to get out of Hitler's Germany and going to the USA.
Wir wollten unbedingt schnell aus Hitlers Deutschland raus und nach Amerika gehen. Das war einfacher für mich, weil Virginia ihre amerikanische Staatsangehörigkeit behalten hatte. Wir korrespondierten mit Gropius, der schon an der Harvard-Universität war. Er schrieb uns, dass Mohoy eine neue Schule aufbauen will in Chicago. Das neue Bauhaus. Gropius war der Berater. Er riet Mohoy, mich auch an die Schule zu holen. Mohoy kannte mich vom Bauhaus. Außerdem hatte ich schon in seinem Atelier in Berlin gearbeitet.
So holt Mohojnoc Hin Bredendieck als Dozenten an das New Bauhaus nach Chicago. Virginia wird zur wichtigen Helferin für ihren Mann.
Sie ist auch am Anfang der Übersetzer natürlich, denn Bredendieck, der eigentlich eine geringe Schulbildung erstmal mitbringt, hatte am Anfang ja gar keine Englischkenntnisse, um sich dort auch irgendwie selbstständig austauschen zu können mit den Studierenden.
Nach einem Jahr schafft Bredendieck den Unterricht ohne Hilfe. Doch es kommt zu einem Streit zwischen ihm und Mohojnoc. Bredendieck möchte den Vorkurs verändern und an die neue Welt, an die amerikanischen Studierenden anpassen. Laszlo Mohojnoc widerspricht.
Hinn-Bredendieck wollte stärker eine neue Designausbildung, die auch Richtung Industriedesign gehen würde, etablieren. Er wollte sich auch behaupten, er wollte nicht mehr der ehemalige Schüler sein, der jetzt unterrichten darf, sondern er wollte quasi in den Kreis der Mitgestalter des New Bauhaus aufsteigen.
Im Oktober schaltet sich Walter Gropius in die Kontroverse ein. In einem Brief schreibt er an Bredendieck:
Als ich im Juni in Chicago war, kamen mir Bedenken, dass ich dazu beigetragen habe, Sie als Lehrer an das Bauhaus zu berufen. Nicht etwa wegen sachlicher Gründe, sondern weil ich mich persönlich davon überzeugen musste, dass Sie gegen Mohoi, der Ihnen diese Stellung gegeben hatte, intrigierten. Für einen Lehrer sind ja die menschlich-moralischen Qualitäten noch wichtiger als die sachlichen. Da nun Ihr jetziges Benehmen in der ersten Krise, die das New Bauhaus zu bestehen hat, ein vollendeter Verrat nicht nur an Ihren Freunden, sondern auch an der Sache ist, habe ich das Bedürfnis, Ihnen zu sagen, dass ich mein Verhalten Ihnen gegenüber in Zukunft danach einrichten werde.
Es gibt ja diese Momente, wo man Briefe aufmacht, wo in einem die Finger so ein bisschen zittern. Ich denke, als er das gelesen hat, der ja auch noch nicht wirklich alte Hinn Bredendieck zu dem Zeitpunkt, 38, war 34 Jahre alt. Und dann setzt da Walter Gropius, der also gestandene Mann der Architektur und Bauhausgründer, dann da seine Riesenunterschrift drunter. Da muss ihm auch das Herz ein bisschen schneller gegangen sein, denke ich.
Die Wogen glätten sich, als dem New Bauhaus das Geld ausgeht. Nach einem Jahr muss Mohoi Notch die Schule schließen. Erst 7 Jahre später, nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, holt Mohoi Notch Bredendieck erneut an ein Bauhaus-Nachfolgeinstitut, an das Institute of Design. Als Mohoi Notch ein Jahr später verstirbt, wird Bredendiecks Vertrag jedoch nicht verlängert. Freiberuflich arbeitet er weiter, bis 1952 das Georgia Institute of Technology in Atlanta ein neues Programm für Industriedesign plant.
Er ist dann nach Atlanta gegangen, wo er so etwas wie eine Art Gründungsdekan für Industriedesign war und hat dort eigentlich als Pionier die Industriedesign in Amerika und, das muss man mit berücksichtigen, in den Südstaaten aufgebaut. In Atlanta, wo es noch die Rassentrennung gab, hat er diese Industriedesign-Ausbildung aufgebaut und quasi mit in die Moderne, mit in unsere Zeit geführt.
Mit 91 Jahren verstirbt Hinn Bredendieck. Den Kontakt nach Deutschland hat er nie verloren. Und so liegt auch sein Grab in seiner Heimatstadt Aurich. Sein Weg führt von der Tischlerausbildung über Kunstgewerbeschulen zum Bauhaus. Er entwirft Lampen und Möbel und wird schließlich zum Theoretiker. Der Tischlerjunge aus Aurich überlegt als Professor in Atlanta, wie Industriedesign-Ausbildung aussehen soll. Nun forschen die Oldenburger, welchen Einfluss Bredendieck in den USA hatte.
Auch eben, was bedeutet er heute für Atlanta? Also wen hat er auch als Schüler so inspiriert? Oder gibt es eine Bredendieck-Lehre? Das sind alles Dinge, denen wir noch nachgehen.
Er motiviert unglaublich. Es macht unglaublich Spaß, zusammen mit Frau Köpnick als erste Forscher dieses Material zu nutzen, auszuwerten, zu blättern, auswählen zu müssen, was wir davon ausstellen. Hinn Bredendieck, das ist ja auch das Faszinierende, es ist eine spezielle Geschichte, aber sie ist nicht speziell, weil sie im Grunde an einer konkreten Person die große Geschichte aufzeigt von der Idee des Bauhauses und der Ausbreitung auch einer freiheitlichen Designidee aus einem ehemals freiheitlichen Deutschland dann in die ganze Welt.
Hinn Bredendieck und seine Geschichte ist Bestandteil der Ausstellung Zwischen Utopie und Anpassung, die von April bis August im Augusteum in Oldenburg zu sehen ist.
NDR Info Forum am Sonntag. 100 Jahre Bauhaus, die Geschichte von Hinn Bredendieck aus Aurich, von Laura Nadine Naue. Es sprachen Julia Nachtmann und Volker Hanisch, Technik Christian Beseke, Regie Karin Huxdorf, Redaktion Verena Gonsch.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.